Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Meine Frau sagt auch, wenn er viel zu arbeiten hat, ist er leidlich und wenn er zu wenig hat, wird er unleidlich.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast, der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Karl Markus Gauss. Es ist ein Gespräch über das Schreiben in verschiedenen Genres, über die Reisen des Schriftstellers in unterschiedliche Länder und über die Gastfreundschaft. Karl Markus Gauss schreibt Essays, Reportagen, kritische Zeitungskommentare, Journalbeiträge und Reiseerzählungen. In seinen Büchern nähert er sich oft Minderheiten und Ethnien am Rande Europas an, schreibt über kulturelle Begegnungen in Österreich und Europa. 32 Jahre lang war er außerdem Herausgeber der Zeitschrift Literatur und Kritik. Zahlreiche Preise zeugen von der Anerkennung seines Schaffens. Dazu gehört der österreichische Kunstpreis für Literatur, der Jean-Amery-Preis für europäische Essayistik und der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Das Buch »Die unaufhörliche Wanderung – Reportagen« lag dem letztgenannten Preis zugrunde. 2006 wurde Karl Markus Gauss als Mitglied in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen. 2005 erhielt er das Ehrendoktorat der Philosophie der Universität Salzburg. Eines seiner letzten Bücher ist im Czernin Verlag erschienen und trägt den Titel »Schuldhafte Unwissenheit – Essays wie der Zeitgeist und Judenhass«. Auf der Rückseite des Bucheinbandes ist zu lesen: Mit seinen Essays gelingt Karl Markus Gauss ein kenntnisreiches und leidenschaftliches Plädoyer für die universalen Werte der Aufklärung. Mit diesem Satz möchte ich auch unser Gespräch beginnen, zumal es doch vor nicht allzu langer Zeit hieß, dass die Aufklärung tot sei.
Ich glaube, es heißt jetzt auch wieder sehr stark, und zwar vor allem unter Gesichtspunkten, dass jetzt die postkoloniale oder die antikoloniale Theorie bei uns rezipiert wird. Und dass es, ich finde, leider auch bei österreichischen oder europäischen Intellektuellen so etwas gibt wie eine antiaufklärerische Gesinnung aus schlechtem Gewissen. Nicht, dass jetzt alles, was Aufklärung ist, im Bausch und Bogen wegwerfen wollen, sondern dass sie ein wahnsinnig schlechtes Gewissen haben, ob die Aufklärung jetzt eigentlich ein genuin europäisches Ausbeutungsprojekt intellektueller Natur war oder ob es doch universelle und universale Werte birgt, die auch denen, die einmal in Kolonien ausgebeutet wurden, schon als ein Programm dienen kann, dass sie für sich und für ihr eigenes rechtfertigtes Aufkommen in der Welt nützen kann.
Wo steht hier Karl Markus Gauss?
Ich stehe, je älter ich werde, umso stärker darauf, dass ich sage, die Aufklärung ist nicht ein genuin europäisches, intellektuelles letztlich Programm der Übermächtigkeit oder der Überlegenheit, ja, sondern es ist ein Programm, das für die gesamte Welt auch heute noch wirklich universelle Werte und Gedankenstrukturen zur Verfügung stellt, die zur Befreiung auch dieser Völker absolut nützlich, vielleicht sogar unverzichtbar sind.
In Ihrem schon erwähnten Buch ist von einem aufgeklärten Humanismus die Rede. Was heißt das angesichts von KI und Fake News und kann ein digitaler Humanismus auf die europäischen Werte aufbauen?
Ja, also es ist ganz sicher so, dass natürlich ein bestimmtes Beharren auf europäischen Werten, wenn die schon immer welche waren und nicht jetzt zu welchen nachträglich erklärt werden, ja, in anderen Ländern und anderen Kulturkreisen eventuell als irgendwie intellektuelle Bemächtigung oder als moralisch inferiore, aber auftrumpfende irgendwie Bewältigung und Überwältigung fungieren. Ich habe das schon einmal gesagt irgendwo, aber und da eigentlich sehr viel Widerstand oder Widerspruch geerntet. Ich bin, wenn ich eine ganz private, persönliche Geschichte erzählen darf, ich bin 1954 in einer Salzburger Vorstadt namens Eigelhof aufgewachsen und kann nur sagen, also ums Jahr 1970, als ich schon ein bisschen intellektuell oder politisch auch zu denken begonnen, ist uns doch allen Kindern dieser Stadtteils aufgefallen, dass es einen offenbaren Homosexuellen gibt, der dann immer wieder für Monate verschwunden ist, weil er eben im Gefängnis gelandet wird. Wir haben den alle mit großem Misstrauen, ja mit einer gewissen Angst eigentlich betrachtet. Ja, er war eigentlich ein früher Held fast, weil er es nichts verborgen hat und sogar ein bisschen ausgespielt hat, seine homosexuelle Prägung. Gut, heute ist das natürlich in Österreich kein großes Thema mehr. Die Homosexuellen haben so und so viele Jahrzehnten, Gott sei Dank, wirklich eine Gleichberechtigung erfahren. Und wenn sie im einzelnen gesellschaftlichen Bereichen nicht ihnen nicht gegeben wird, dann können sie die Gesetze des Landes dafür in Anspruch nehmen, dass es so sei. Ja. Was macht man aber jetzt zum Beispiel im Umgang mit afrikanischen Ländern, wo man auf einmal hört, ja, also die Homosexuellen sind dort noch unterdrückt, ja, und auf alle Fälle weit davon entfernt, gleichberechtigt zu sein. Und ich meine jetzt nicht die Mörderstaaten wie Iran, wo praktisch die Vernichtung von Homosexuellen irgendwie zur Staatsunterhaltung fast beiträgt, was man das jeden Freitag oder was vollzieht, sondern wie können wir, die wir also jetzt vor knappen 50 Jahren noch so vorteilsgeladen waren gegen eine bestimmte Minderheit, die uns ja überhaupt nichts, auch damals nichts gemacht hat, nicht? Wie können wir jetzt aber mit dem Brust und der Überzeugung sagen, also sie sind Rückstände und sie sollen gefälligst möglichst schnell unser Niveau diesbezüglich nachholen. Das ist eine problematische Sache. Natürlich bin ich dafür, dass Homosexuelle in der Welt nicht verfolgt werden dürfen, dass sie schon gar nicht umgebracht werden dürfen, was ja auch noch passiert, und dass sie nicht gesellschaftlich geächtet werden dürfen. Aber wie kann ich es einer Gesellschaft, nicht einem Staat, wenn es nur ein Staat wäre, kann ich sagen, bitte, ihr bekommt Sanktionen, wenn ihr so seid. Aber dieser Staat baut in diesen Gesichtspunkten ja auch auf gesellschaftlichen Konsens eigentlich auf. Ja. Und da wird moralische erreichte Standards, die wir haben und die ich überhaupt nicht irgendwie rühren möchte, werden dann, wenn man sie weiter verficht, schon irgendwie zu einem fast schon neokolonialen Programm.
Ich habe vorgestern ein Mail bekommen mit einer euphorischen Nachricht, dass in Nigeria nun die Beschneidungen junger Mädchen verboten sind. Das ist natürlich eine große Freude für Frauen im Westen. Es ist aber auch eine kulturelle Verbundenheit vieler, sich so zu verhalten. Ich denke, das ist auch ein zweischneidiges Schwert, wenn auch in den Ländern, wo die Frauen beschnitten werden, große Freude ist, dass das untersagt werden kann. Also wie bringt man eine Kultur dahin, dass sie von sich aus verstehen kann, welch Unheil das über die Mädchen, deren Gesundheit und letztendlich auch über die Gesellschaft bringt?
Ja, es gibt eine Methode, die ich natürlich für höchst fragwürdig halte, ja. Wie haben die alliierten Kräfte, da denke ich aber jetzt vor allem an die Amerikaner, nach 1945 in Österreich ein bestimmtes demokratisches Wollen in manchen Bereichen durchgesetzt? Natürlich einfach über eine, sagen wir mal, strukturelle Gewalt fast, ja, weil etliches einfach verboten wurde und dann sehr schnell natürlich in einem gewissen opportunistischen Hang, aber auch vielleicht schon mit einer Ahnung, dass es doch etwas Besseres sei, auf ziemlich schnell viele Österreicherinnen und Österreicher in manchen Bereichen dem gefolgt sind. Ja. Das ist etwas, was mit kultureller Macht zu tun hat, und das ist natürlich also per Definition nicht ganz gut, aber auch nicht, muss nicht in jedem Fall völlig schlecht sein. Ja. Und das andere ist, dass natürlich dann wirklich nur die langen, müden Ebenen bleiben und dass es extrem schwer ist, dass man es auch akzeptieren muss, dass es Schwierigkeiten dabei gibt, aber doch, dass man möglichst viele Menschen in diesen Ländern überzeugt, dass das einfach ein barbarischer Akt ist, der ihnen ja auch überhaupt nichts nützt nebenbei. Ja.
Sie selbst reisen sehr gerne, reisen in viele Länder, in denen die moderne westliche Welt noch nicht Einzug gehalten hat, noch nicht angekommen ist. Sie waren in Albanien, sie haben fast verlassene Dörfer besucht, sie haben über Menschen, die am Rande Europas leben, geschrieben. Wenn Sie diese Lebensgewohnheiten sehen, die vielleicht archaisch sind, archaischen Mustern folgen, was sagt Ihr Gefühl dazu? wenn Sie an Aufklärung denken oder auch wenn Sie an Humanismus denken?
Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin nicht in solchen Ländern unterwegs gewesen, wie zum Beispiel das von Ihnen vorher angesprochene Sache von Beschneidung oder ganz fundamentalen Eingriffen, auch körperlicher, nicht nur seelischer Natur ins Leben von Menschen, hauptsächlich natürlich von Frauen, greift, sondern ich bin sicherlich in vielen Ländern Europas oder in Regionen, muss ich dazu sagen, in Europa unterwegs gewesen, wo manche Dinge, die ich durchaus als Errungenschaft der Moderne bei uns erachte, einfach noch nicht ganz durchgesetzt haben. Aber das Gefühl, das ich dort habe, ist sicherlich nicht ein belehrendes, den Leuten jetzt einen Fortschritt beizubringen, sondern ich bin ein großer Anhänger dieses Glaubens oder der, ich glaube, es ist sogar auch eine ethnografische Theorie, wo man sagt, alles, was einen Fortschritt bedeutet hat, bedeutet auch in gewissem Sinne einen Verlust. Es gehen ja auch bestimmte Dinge in einer entfalteten bürgerlichen Gesellschaft, wie ich sie bevorzuge, Errungenschaften verloren, die in rückständigeren Kulturen einfach noch vorhanden sind. Das heißt, die begegnen schon zum Beispiel, zumindest mit großem Respekt. Ich weiß nicht, ob ich dort leben möchte, aber ich möchte jedenfalls nicht mit dem Hochmut des Menschen aus der ersten Welt urteilen und sie irgendwie für Nachzöglinge der Entwicklung halten. Ja.
Viele Länder, die Sie bereisten, haben einen anderen, weniger hochentwickelten Lebensstandard als wir. Können Sie von Erlebnissen berichten, bei denen Sie sich dachten, wie schön, dass es das noch gibt?
Fast überall, in der Republik Moldau zum Beispiel, aber auch in Albanien und selbst in Südserbien, wo ich also durch politische Dinge also oft sehr großen Distanz empfinde, gibt es zum Beispiel tatsächlich noch eine weit entfaltete Kultur der Gastfreundschaft. Das heißt, da kann man hinkommen und die wissen nicht, wer du bist. Mit denen würdest du dich auch über politische Fragen vermutlich streiten oder nicht einig werden. Als Gast stehst du dort unter einem Schutz. Ja? Und so arm die oft sind und so wenig sie natürlich im Maßstab von uns haben, umso stärker werden sie dich dort, dich unter deinen Schutz auch stellen, ja. Und übrigens Schutz auch in dem geistigen Sinn, dass ich dann oft mal gefragt werde, ja, was willst du eigentlich hier? Und ich sage, na, ich stehe mich jetzt interessieren, möglichst viele verschiedene Leute aus sozialen Schichten mit verschiedenen Emigrationshintergründen auch zu hören, weil in diesen Gebieten haben ja alle Verwandte in den USA, in Kanada, irgendwo, ja. Ja, und das ist etwas, also ich sitze dann noch keine 20 Minuten da und auf einmal sind von Repräsentanten von allen Dörflern, die irgendwas über dieses Thema zu erzählen haben, bei uns, nicht? Ich erinnere mich auch übrigens in Salzburg, wo ich aufgewachsen bin. Na, ich würde sagen, bis zum ungefähr meinem 20. Lebensjahr war das üblich, dass Freunde vorbeigekommen sind, unten angeläutet haben und dann gesagt haben, bist du daheim oder gehen wir rauf oder was machen wir? Heute in meiner jetzt bin ich 71 und in meinem Milieu ist es überhaupt fast schon ein Non-Go, wird man sagen. Man kann doch nicht einfach anläuten und vorbeikommen. Das wird also schwierig ausgemacht, ob man dann an diesem Tag zu diesem Zeitpunkt oder so kommen kann. Ja, und das ist etwas, das ich aber auch nicht ablehne, sondern auch gut empfinde. Ich schaue auch blöd, wenn irgendjemand, der dann Leute, und da gibt es sogar noch Leute, der sagt, er ist mit mir in die Volksschule gegangen, ob ich ihn nicht mehr kenne, aber er geht so oft vorbei und hat gesagt, jetzt läutet er an. Also eigentlich etwas, was ich sehr toll finde, aber trotzdem bin ich befremdet. Ja.
Das kann ich gut verstehen. Inwiefern fließen die Reiseerlebnisse in die Literatur ein?
Ja, also bei mir schon sehr, sehr stark, wobei ich ja ein merkwürdiges Vorgehen habe. Ich reise ja nicht so spontan. Manche tun das ja und die thematisieren dann die Fremdheit und dass sie eigentlich gar nichts verstehen, was dort los ist. Ich bilde mich vorher ziemlich gut aus in Büchern, Studien, Filmen und auch mit Briefen, die ich an manche Leute, von denen ich erfahren habe, dass die was zu sagen haben, schicke. Und dann komme ich in ein solches Land und dann kommt eigentlich der für mich wichtigste literarische Prozess zustande, nämlich dann muss ich das, was ich mir angeeignet habe über das Land, eigentlich kurzfristig vergessen, ja. Natürlich aber auf höherem Niveau vergessen. Ich weiß jetzt noch immer zu wenig, aber ich auf höherem Niveau, ja. Weil ich dann den unmittelbaren Augenschein und der Begegnung mit Menschen offen sein muss. Und dann komme ich manchmal gelangweilt, manchmal erregt, manchmal empört, oft aber schon beglückt nach Hause. Und dann muss ich das, was ich da aufgezeichnet habe, setzen lassen und frühestens so ein halbes Jahr, nachdem ich dort war, fange ich dann die Geschichte zu schreiben an. Ja. Ich notiere ja unheimlich viel auf Reisen, also schmiere ganze Hefte voll und dann zeigt sich eigentlich so, manches, was mir dort im unmittelbaren Erleben furchtbar wichtig erschien und das ich dann schon groß ausgebaut habe in der Notiz, tragt jetzt nichts mehr. Ja. Und manche vergleichsweise irgendwie harmlose oder wenig beachtete Beobachtung kriegt auf einmal größere Bedeutung. Ja.
Kann man diese Notizen vergleichen mit Tagebuchschreiben?
Ja, mit Tagebuchschreiben schon, aber mit einem gewissen instrumentellen Tagebuchschreiben. Also ich notiere dort nur von etwas, von dem ich glaube, dass es mir mal wichtig sein wird. Das geht so bis zur Niederung von Straßennamen oder Ortsnamen, bis hin zu schon sich auswachsenden Porträts von Menschen, denen ich begegne und genau aufschreibe, was die gesagt haben. Ja.
Gibt es da auch Kontakte mit Literaturforen, gibt es Kontakte mit Kulturforen des Außenministeriums, gibt es Versuche, Hilfestellungen zu erhalten oder einfach nur, um Leute zu treffen, mit denen man sich austauschen möchte?
Ja, es gibt diese Hilfe und es gibt auch nachher übrigens die Hilfe, wenn ich dann etwas fertig geschrieben habe und ein Buch entstanden ist und das sogar dann eventuell teils mit Hilfe der Kulturforen, teils ohne, sogar in eine Sprache übersetzt worden ist, dann komme ich meistens also dorthin. Ja, das muss ich sagen. Und bei den österreichischen Kulturforen muss ich sagen, das ist genauso wie mit eigentlich allen Dingen, in allen beruflichen Dingen, in sämtlichen Sphären. Da gibt es wunderbare, schwer engagierte Leute, Frauen und Männer, die richtig tolle Arbeit leisten und dann gibt es welche, die dort irgendwie ihre paar Jahre absitzen. Ja, und mit den einen kann man wunderbare also Vereinbarungen treffen, die helfen einem sehr viel weiter und andere sind irgendwie zunächst einmal also vielleicht nicht ganz unfroh, dass irgendwer aus Österreich kommt, aber eigentlich interessiert sie es nicht sehr. Ja.
Wie war denn Sarajevo? Gibt es da noch Erinnerungen?
Ja, also in Sarajevo war ich ja zweimal und beide Male sehr unterstützt vom Kulturforum. Und das erste Mal war 1999, 2000, in diesem kältesten Winter aller Zeiten, muss ich sagen. Die haben mir sehr geholfen. Das war ein damaliger ganz junger Kulturbeamter namens, der Name fällt mir gerade jetzt nicht ein, aber ich habe ihn schon irgendwie sogar erwähnt mal, ja, für seinen Verdienste. Und das letzte Mal war ich jetzt 2023 dort. Da hätte ich mit dem Cebat Karahassan eine gemeinsame Lesereise machen sollen und der ist genau, obwohl er Wochen vorher noch geschrieben hat, er freut sich so darauf, dass wir das gemeinsam machen, ist er dann ja doch nach langer und von vielen Anhängern von ihm auch bei Lesungen noch nicht wahrgenommener schwerer Erkrankung gestorben, gerade wie ich dort war. Und das wurde aber eine Lesereise, die wir trotzdem gemacht haben, die also wirklich quer durch Bosnien und Herzegowina geführt hat. Und die wurde gemeinsam veranstaltet vom Kulturforum Österreichischen und vom Goethe-Institut. Und da kann ich zum Beispiel nur das Allerbeste von dieser Sabine Kerntaler, heißt sie. Also die ist also eine Herzensbosnierin, würde ich fast sagen. Ja. Sie ist jetzt allerdings, habe ich gehört, also nach Bad Ischl oder irgendwo zurück.
Nein, sie ist im Außenministerium in Wien.
Aha, okay. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, sie liebt nur zwei Städte so, also nämlich Bad Ischl und Sarajevo.
Gibt es da auch lustige Episoden?
Ja, sie war, ich würde so sagen, man kann mit ihr Pferde stehlen, aber ich meine, ich als Nicht-Tier keine Frage mehr, ja, wo sind die Pferde und was soll man mit die machen?
Ich weiß auch, sie liebt Hunde.
Kann sie bei mir nicht in den Garten abstellen. Aber sie ist also sehr hilfsbereit und hat sich sehr gut dort selbst integriert, was ja oft gar nicht, muss man sagen, der Auftrag von der österreichischen Diplomatie ist. Nicht? Da gibt es ja auch von der Monarchie ja schon die Sache, man bleibt so lang, bis Gefahr steht, sich zu fraternisieren. Ja, aber sie ist mit allen bosnischen Autoren befreundet und ich glaube, der hat sehr gute Arbeit gemacht. Ja.
Das gilt ja auch für den Journalismus. Da müssen die Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten nach 5 Jahren wieder zurück, weil man eben meint, nicht mehr die kritischen Fragen stellen zu können.
Ja, das hieß ja aber auch, dass man eigentlich nach allen 5 Jahren aus Österreich einmal wegziehen müsste, weil dann kommt man auch nicht mehr dazu, die kritischen Fragen zu stellen.
Karl Markus Gauss, es ist einige Zeit vergangen, seit im Jüdischen Museum das Buch Schuldhafte Unwissenheit, Essays wieder Zeitgeist und Judenhass vorgestellt wurde und diskutiert wurde. Es ist viel passiert im Gazastreifen, es ist viel passiert seit dem Anschlag, der auch Sie bewogen hat, das Buch zu schreiben. Hat sich Ihr Blick verändert seither?
Nur insofern, als ich dann diese Geschichte geschrieben habe, ja. Und beim Schreiben geht's mir immer so, dass ich, also ich, wie gesagt, ich habe es glaube ich schon angedeutet, immer viel Vorarbeiten mache, aber sie dann am Ort des Geschehens auch ein bisschen revidieren muss, dass ich also mich von meinem Wissen selbst befreie, ja. Und das ist vielleicht auch in dieses Buch eingeflossen, wie immer übrigens, dass ich da Dinge zunächst einmal erlebe oder irgendwas in der Art und dann auch formuliere, aber ich stehe zu dem Buch eigentlich genauso, wie ich es geschrieben habe. Jetzt fällt mir jetzt vielleicht ein, schon sagen, dass ich in manchen mein Bild verändert habe, aber ich glaube nicht in den Grundthesen und vor allem auch nicht in diesen zwischen den 3, 4 politisch leidenschaftlichen Aufsätzen oder Tagebuchnotizen, ja, gibt's ja auch noch ganz andere Essays, die eigentlich so über die jüdische Kulturgeschichte in Österreich und in Europa handeln, ja. Aber etwas gibt's natürlich schon. Wissen Sie, die israelische Armee hat ausgegeben, ihr Ziel ist, die Hamas auszuschalten. Das findet meine vollkommene Zustimmung, weil ich die Hamas für ein Elend auch für die Palästinenser erachte. Ja. Sie hat aber auch gesagt, ihr Ziel ist es nicht, Gaza in Schutt und Asche zu legen. Ja, und sie haben ja am Anfang auch immer noch gesagt, also dort und dort sollen die Menschen irgendwie das Gebiet verlassen und so anders hinlegen. Natürlich wird es jetzt schon längst völlig klein, wohin sie überhaupt noch sich bewegen sollen, nicht? Und jetzt muss ich sagen, ja, als jemand, der also die israelischen Zurückschlagung sehr positiv dem gegenüber eingestellt ist, sie haben eigentlich beide Kriegsziele nicht erreicht. Nicht? Die Hamas gibt's immer noch, trotzdem die Führungsgarde so und so oft irgendwie mehr oder weniger geköpft wurde. Und Gaza liegt in Schutt und Asche oder weite Teile davon. Das heißt, Israel hat die Kriegsziele eigentlich nicht erreicht, meiner Meinung nach nicht. Nämlich Gaza existiert kaum mehr, aber dort, wo es noch existiert, ist die Hamas noch unangefochten. Und andererseits hat die Hamas meiner Meinung nach den Propagandakrieg im Westen, ja, und übrigens explizit im Westen gewonnen, ja. Denn die braven Bürgerkinder an den amerikanischen und deutschen Universitäten, die von imperialistischen Idealen, die ich durchaus für richtig finde, begeisterten jungen Leute, die haben ja längst schon, eigentlich schon am Tag des Massakers, ja, sich entschieden, dass Israel der Aggressor ist und die Hamas eine legitime Widerstandsorganisation sei. Und das Massaker wurde ja eigentlich fast schon, man kann es gar nicht anders sagen, es wurde bejubelt, ja. Und noch lange bevor die israelische Armee zurückgeschlagen hat, gingen schon weltweit 100.000 oder eher Millionen Menschen auf die Straße und haben die Israeli der Hauptschuld angeklagt, ja.
Wenn wir die Klammer zum aufgeklärten Humanismus ziehen, zu einer neuen Aufklärung, hat hier die Linke was zu sagen? Hätte sie, müsste sie einschreiten und tut es aber nicht?
Sie hätte einschreiten müssen, aber sie hat es, glaube ich, sie hat schimpflich versagt. Was immer man jetzt als die Linke bezeichnet, das ist klar, ich fühle mich übrigens auch als Linker und werde auch als solcher eher wahrgenommen, ja. Deswegen übrigens auch meine gesteigerte Empörung über die meiner Meinung nach antisemitischen angehauchten Thesen von linker Seite her. Dass der Antisemitismus was Rechtes ist und eine große Tradition hat, das ist furchtbar, dagegen muss man auftreten, aber das ist nicht sehr verwunderlich. Ja, persönlich trifft mich eher der linke Antisemitismus und da die Linke, soweit es die Linke gibt, schon versagt. Ja. Und ich habe auch eine spezielle Theorie darüber, warum. Ja.
Die wollte ich gerade erfragen.
Ja, die Linke braucht eigentlich seit dem 19. Jahrhundert immer das, was man ein revolutionäres Subjekt nennt. Ja. Das ist jene Bevölkerungsgruppe, von der man sagen kann, mit ihrer Befreiung wird auch gleichzeitig die Welt besser. Ja, es ist nicht so, dass ich, wenn die Arbeiterschaft laut marxistischem Sinne, ja, befreit werde, die Welt schlechter wäre. Nein, dann müsste sie eigentlich gerechter und besser werden, weil also auch die Arbeiterschaft sich befreit hat. Und jetzt glaubt natürlich niemand mehr nach den kommunistischen Experimenten, die alle doch schmählich gescheitert sind und vor allem auch nach den neuen technologischen Entwicklungen und am Arbeitsmarkt und in der Produktion, dass es die Arbeiterklasse überhaupt noch gibt, erstens, ja, und zweitens, dass ausgerechnet sie berufen sei, jetzt mit ihrem Kampf die Welt insgesamt besser zu machen, nicht? Das sieht man ja auch bei unserer Arbeiterklasse, gegen die ich nicht hochmütigen Ressentiments pflegen will. Aber also in Österreich, da ist meiner Meinung nach völlig klar ersichtlich, dass die arbeitenden Kreise unserer Bevölkerung hauptsächlich oder in einem sehr großen Bereich die FPÖ wählen. Ja, also nicht jene Schicht, die ihnen wirkliche Freiheiten verheißt und wirklichen Kampf, Arbeitskampf auch, der ihnen Besserstellung sichert, sondern der darauf basiert, dass man sagt, ja, euch geht schlecht, aber es geht euch nur schlecht, weil die Arbeiter in irgendwo billiger produzieren und daher unsere Firmen dorthin ziehen und weil es halt so viele Ausländer gibt, ja. Was ja einerseits richtig ist, aber völlig falsch ist als Dimensionierung des ganzen Geschehens, ja.
Sie haben bis 2022 etwas mehr als 30 Jahre lang die Zeitschrift Literatur und Kritik herausgegeben. Zeitgleich haben Sie 30 Bücher geschrieben, viele Glossen, Zeitungsartikel, Kommentare. Womit kompensieren Sie nun die Lücke?
Ich habe immer eher gern ein bisschen zu viel als zu wenig gearbeitet. Meine Frau sagt auch, wenn er viel zu arbeiten hat, ist er leidlich und wenn er zu wenig hat, wird er unleidlich.
Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich kenne nur die leidliche Seite.
Ja, danke. Aber ich habe es gern, wenn ich mehrere Projekte habe und ich schreibe auch gern. Viele Kollegen klagen ja, dass das Schreiben ist ja furchtbar oder man sitzt vor einem weißen Blatt oder eher vor einem Computer und weiß nicht was. Das kenne ich auch. Es geht mir überhaupt gar nicht so, die Dinge nicht so leicht von der Hand, aber ich habe, weil Sie das erwähnt haben, ich habe sehr wenige so Schreibkrisen gehabt und zwar deswegen, weil ich immer auf 3 oder 4 Ebenen gefahren bin. Ich habe meine Bücher geschrieben, die mir natürlich in gewissem Sinne das Wichtigste waren. Ich habe aber auch für Zeitungen sehr, sehr viel geschrieben und zwar erstens, weil ich es gern hatte, dass ich von mehr Leuten als nur von den Büchern gelesen werde. Und weil es mich auch gezwungen hat, zum Beispiel, ich kann nur sagen, Bücher, über die ich eine Rezension geschrieben habe, die sind mir selber klarer geworden, als wenn ich sie nur gelesen hätte. Ja, meine Frau hat sogar mal den Witz nicht gemacht. Ich glaube, sie hat ihn repetiert. Sie hat mir mal, nur habe ich ihn nicht als Witz angelegt. Sie hat mir mal gefragt zu einem Buch, wie gefällt es dir? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe noch nichts darüber geschrieben. Ja, weil manchmal liest man so zwiegespalten und so. Und dann habe ich auch noch Bücher herausgegeben und natürlich 32 Jahre lang die Zeitschrift Literatur und Kritik. Ja, und jetzt genieße ich es aber schon, ja, gealtert auch und nicht mehr von ganz so großen Kräften irgendwie solche Kräfte aufbauen können. Ich habe das schon ganz gern, dass ich jetzt diese Zeitschrift zum Beispiel nicht mehr machen muss. Und dass ich auch bei der Tagespublizistik, wo ich mich früher sehr oft hineingeworfen habe ins Gefecht des Tages, dass ich da ja eigentlich nur noch sehr periodisch was schreibt. Das sind jetzt vielleicht im Jahr 12 Texte, also einen im Monat. Und früher habe ich jede Woche und das über 25 Jahre lang einen Zeitungsartikel in kleinen und großen Zeitungen, Literaturporträts, Rezensionen, Glossen, Kommentare geschrieben und habe es gern gemacht.
Solange Sie wöchentliche Zeitungsartikel geschrieben haben, waren Sie für Ihre scharfzüngigen politischen Analysen bekannt. Im schon erwähnten Buch Schuldhafte Unwissenheit schreibt die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel am Buchrücken, ich zitiere, der trittsichere Wanderer bewegt sich auf dem Boden eines aufgeklärten Humanismus. Er scheut weder das Minenfeld des Meinungskrieges, noch ist er sich zu gut, den einen oder anderen Tritt auszuteilen. Was ist das Anliegen Ihres Schreibens? Vor allem bei Zeitungen hat Ihre Kritik ja immer wieder für Diskussionsstoff gesorgt.
Also gehört zu werden, das ist einmal das eine, ja. Und bei den Büchern ist es vielleicht so, dass ich eher Absicht hatte, ein Zeugnis abzugeben, dass ich gelebt habe. Ja, also dass man sagt, so war er. Ja. Bei den politischen Zeitungsartikeln war es so, dass ich schon einen gewissen kleine, natürlich, ich habe mich da, glaube ich, nicht überschätzt, aber eine kleine Wirksamkeit in der Debatte in Österreich auch finde. Das war vielleicht in manchen berechtigt, aber in vielen ist es auch unberechtigt. Ich finde ja, Österreich ist das Land, also ideologisch gesehen, wo man das Rad eigentlich alle 3 Jahre wiederfinden muss. Ich habe dies oder das gesagt und 10 Jahre später lese ich von einem anderen genau das Gleiche und er sagt es wieder so mit dem Impetus, ich laufe, stürme gegen uneinnehmbare Festungen und jage Türen ein und so weiter. Ja, das ist irgendwie ein bisschen deprimierend, aber ich habe schon gern gemacht, ich muss das auch leider so banal sagen, ich habe mit dem auch ein Teil meines Geldes verdient mit dieser Tagespublizistik, ja. Und ich wollte dokumentieren, was ich zu sagen habe. Und man gewinnt natürlich in Zeitungen kurzfristig mehr Leserinnen und Leser. Und manche haben dann manchmal auch diskutiert darüber, ob das jetzt so Blödsinn ist oder was er eigentlich sagt. Und die Wirkung von Büchern ist ja viel, viel schwieriger und viel langfristiger, ja.
Ein Buch trägt den Titel Schiff aus Stein. Der Bucheinband ist in Grau gehalten, in der Mitte das Fenster eines Zuges. Blickt man hinaus, eröffnet sich eine Küstenlandschaft. Man erahnt die Weite des Meeres. Das Foto stammt von Kurt Keindl, Mitbegründer des Fotohofes in Salzburg und Fotograf.
Ja, ich reise auch mit Freunden. Zunächst bin ich ja mit meinem Freund Kurt Keindl gereist, dem Fotografen. Da haben wir eine Vielzahl von Büchern gemeinsam gemacht, aber meistens so, dass wir 2 Projekte hatten. Also er macht ein Fotoband und ich schreibe ein Vorwort und ich schreibe einen Erzählband oder einen Reportagenband und er macht ein paar Fotos dazu.
Weil sich diese beiden Genres nicht so gut vertragen?
Weil sich diese beiden Genres tatsächlich meiner Meinung nach nicht so gut vertragen in dem Sinne, dass man ein Bild nicht auserklären darf, ja, und man darf vor allem ein Bild, so gut es ist, nie zu der Stelle hinstellen, über die man gerade schreibt, weil man dann ja den Imaginationsraum der Leserschaft vollkommen einengt, ja. Das heißt, man reist zusammen und sieht viele Dinge zusammen, er nimmt sie auf und ich notiere sie mir für später und dann sind aber doch immer 2 verwandte, aber auch verschiedene Bücher herausgekommen, ja.
Haben Sie auch anderes gesehen?
Als er? Ja, ich habe mich oft sehr gewundert, was er sieht. Und zwar meistens im sehr positiven Sinn, ja. Und er hat mich sehr vieles gelehrt für mein Verständnis von Fotografie. Sie müssen sich so vorstellen, wir fahren zum Beispiel über eine ukrainische Landstraße, nicht? Und auf einmal sehen ungefähr 50 schnatternde Gänse auf unserem Weg. Und er bleibt stehen und fängt sie zu fotografieren an, ja. Und wie er wieder einsteigt, frage ich ihn ja, was hat denn das jetzt mit unserem Projekt, dass man da die verschiedenen Volksgruppen kennenlernt? Sagt, warum fotografierst du das überhaupt? Er sagt, weil ich wissen möchte, wie es ausschaut, wenn es ein Foto ist, ja. Das ist eine ziemlich gute Äußerung gewesen für das, was mir oft rätselhaft ist, warum Fotografen das fotografieren oder das und nicht das, was ich irgendwie jetzt interessant fände, nicht? Und was er mir auch gezeigt hat, das ist auch interessant, dass man Fotos historisch, wenn man sie sieht, auf ihnen Dinge entdeckt, die eigentlich der Fotograf oder die Fotografin gar nicht beabsichtigt haben, ja. Zum Beispiel, dann fällt das natürlich schon auf, also auch bei eigenen Fotos, die ich rein der Erinnerung wegen gemacht habe. Man geht irgendwo und auf einmal steht da ein Autozeichen, das es schon gar nicht mehr gibt. Wir haben es aber nicht fotografiert damals, weil es hat es ja auch noch gegeben und wer fotografiert schon unbedingt Autozeichen? Verkehrszeichen, so meine ich, ja. Verkehrsschilder, ja. Gebote und Verbote. Ja.
Sie haben viele Genres bedient, aber keinen Roman geschrieben.
Nein.
Ja. Warum nicht?
Vorher muss ich noch sagen, ich habe eine Reihe von Journalen geschrieben, wo manche Germanisten, zum Beispiel Hans Höll oder der Klaus Zeringer, auch der Heinz Rosbacher, gesagt haben, das wären eigentlich verkappte Romane, die unter einer anderen Genrebezeichnung laufen. Das sind diarische Romane, also tagebuchartige Romane. Ich habe das aber nie für richtig gefunden, muss ich sagen, weil ich eher herausgehört habe, dass sie diese Journale gut gefunden haben. Ein Journal ist aber trotzdem jetzt nicht die Königsgattung. Die Königsgattung sind die Romane. Und daher muss man etwas zum Roman erklären, damit es wirklich große Qualität hat. Ja, ich habe nie einen Roman zu schreiben versucht. Ich weiß es eigentlich nicht. Ich lese lese ja natürlich unheimlich viele Romane. In manchen komme ich in der Nähe, in manchen bleibe ich ganz weit weg. Es ist mir aber eigentlich egal, und zwar, weil ich zwischen den verschiedenen Genres keine Hierarchien herstelle. Ja. Es ist sogar so weit, und das glaube ich, ist germanistisch eigentlich sozusagen fast eine Antwort, die man nicht gutheißen wird. Ja. Für mich sind auch die Zeitungsartikel, die ich geschrieben habe, so viel wert wie die Texte, die ich für Bücher geschrieben habe. Und ich kann von mir auch sagen, also ich glaube, dass ich 4000 oder wie viele Zeitungsartikel geschrieben habe und dass davon 2000 zu dem gehören, was ich mein Werk eigentlich betrachten würde, ja, die ich jederzeit irgendwie für eine Sammlung benötigen könnte oder die ich in andere Bücher integriere, ja. Ich habe an alles desselben qualitativen Anspruch. Ich brauche für die kleinste Rezension mindestens 6 Fassungen, bis ich sie aus der Hand geben kann. Aber natürlich sind es dann trotzdem nur 2-3 Seiten der Arbeit. Und bei meinen Büchern habe ich halt jeweils 6 Seiten von 300 Seiten, ja. Und vorher gelingt es mir nicht, so etwas aus der Hand zu geben, ja. Also, natürlich ist die Haltung, mit der man rangeht, eine andere. Also eine politische Glosse verlangt eine andere Haltung als ein weitschwingender Essay und ein weitschwingender Essay anders als ein Porträt von Menschen oder von Landschaften. Ja. Aber der Anspruch, dass ich in jedem Fall halt das Beste gebe, zu dem ich halt fähig bin und in dieser Situation fähig bin, die habe ich schon. Ja.
Karl Markus Gauss, Sie sind in Salzburg aufgewachsen, leben in Salzburg, umgeben von vielen Büchern. Man könnte fragen, ist die Sprache die Heimat? Ist Salzburg die Heimat? Haben Sie jemals daran gedacht, etwas anderes zu machen als schreiben oder aus Salzburg wegzugehen?
Ja, im Jahr 1972 habe ich maturiert und damals gab es noch die sogenannte Schuljahresberichte. Ja. Und da steht bei mir, Karl Markus Gauss wird entweder in Innsbruck Medizin studieren oder in Wien Film- und Fernsehakademie besuchen. Ja. Aus beiden wurde nichts, und zwar aus irgendwie ganz idiotischen Gründen, die nur mit meiner unheimlich verwöhnten Rolle in meiner Familie zu tun haben, weil wir waren 6 Leute, also 4 Brüder, und ich war mit Abstand der Jüngste und war schrecklich verwöhnt und in manchen Dingen auch lebensunpraktisch. Ja. Und ich wollte zunächst nach Innsbruck fahren und inskribieren und bin tatsächlich voller Naivität nach Innsbruck gefahren und habe geglaubt, am Bahnhof stehen die Leute und fragen mich, hallo, kann ich Ihnen helfen? So, ja. Bin dann 2 Tage dort herumgelaufen und habe den Platz nicht gefunden, wo man sich für die medizinische Fakultät, da bin ich gekränkt nach Hause gefahren, nach Salzburg. Und mit Wien habe ich es ähnlich probiert. Ja, und bin dann zurückgefahren und habe in Salzburg Germanistik und Geschichte und Philosophie zu studieren bekommen. Richtig bereut habe ich es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht gar kein so schlechter Arzt geworden wäre. Ja, Film- und Fernsehtyp wäre ich keiner geworden, da fehlt mir die Power oder die Kraft, die Durchhaltung. Vor allem aber eines, ich bin mit einigen Filmleuten befreundet, übrigens auch mit Architekten, das ist genau das Gleiche. Architekten und Film, mit Film könnte ich nie etwas werden, und zwar aus einem Grund, diese armen Leute, großartige Kerle und Frauen, die müssen ja so ein wahnsinniges Sitzfleisch haben und eine Geduld haben, bis sie durch Förderungen, durch lange Prozesse, die diese Projekte durchlaufen, irgendwann so weit kommen, dass sie ihr Projekt, das dann meistens auch noch verändert wird, bauen können. Bei mir ist es leichter, ich setze mich hin und schreibe, und beim Schreiben hält mich mal niemand auf. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich immer Verlage gefunden habe, wenn ich nicht ein Buch publizieren konnte, sondern die Interesse hatten, dass ich irgendwie ihr Hausautor werde, was eine schöne Sache ist, nicht mit jedem Buch wieder auf die unsichere Walz sozusagen zu gehen. Und gut, mein bester Freund ist ein Architekt, der plant etwas, ja, und nach 3 Jahren ist der Planungsprozess, der institutionelle, abgeschlossen. Dann wird er gesagt, dass ihm das Projekt gut ist, aber er muss es verändern. Dann wechseln die Bauherren und so weiter, und das wäre so etwas Zermürbendes für mich, da wäre ich schon tot. Ja.
Woran schreiben Sie jetzt?
Na, da sage ich lieber, wann ich schreibe. Ja. Ich war früher, weil ich ja eben damals mehrere Jobs oder mehrere Betätigungsfelder hatte, Zeitschriften schreiben, Zeitungen schreiben, Zeitschrift herausgeben und so weiter, war ich eigentlich so ein Nachtarbeiter. Ich bin extrem lang aufgeblieben, hatte aber damals auch die Konstitution, dass ich dann trotzdem in der Früh mit einem Sohn zum Beispiel in den Kindergarten gegangen bin oder ähnlich. Jetzt, wo ich in meinem Alter auch als Beamter pensioniert wäre, ja, neige ich dazu, dass ich eigentlich so eine beamtenmäßige Ordnung habe. Ich stehe relativ früh auf, bin schon froh, wenn man um 10 Uhr zum Beispiel, wenn ich da schon einiges erledigt habe, ja, oder bis Mittag, ja, und dann zu Mittag gehe ich spazieren, essen und so weiter. Und am Abend habe ich es gern, also mit Leuten zusammen zu sein, aber arbeite ich schon auch in der Regel noch einmal ein paar Stunden, ja. Also wichtig ist für mich vor allem die Regularität und das regelmäßige Arbeiten. Ja, ich bin kein anfallsartiger Arbeiter, der jetzt sagt, also 3 Wochen kriege ich keine Zeile zusammen und dann in 2 Nächten ist alles da, sondern ich schreibe kontinuierlich und in der Regel auch mit einer gewissen Freude und mache das. Beamtenmäßig hieße ich jetzt ganz den Genius verraten. Ja. Aber die Regelmäßigkeit ist etwas, was mir gut tut.
Karl Markus Gauss bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, inspiriert durch die Auslandskultursektion des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. In der nächsten Kunst im Gespräch-Folge hören Sie die Zusammenfassung einer Podiumsdiskussion des Salons Zukunftskultur, eine Veranstaltung des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten über Solidarität mit Kunst- und Kulturschaffenden in Zeiten des Umbruchs. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.